Das ist so mega geil. Da ist er mit so hässlich, der kommt immer so eine scheiß Musik. So. Und dann kommt er immer so ganz langsam hinter so einem Baum hervor oder so, durch so einen Mülleimer durch, weißt du, durch diese zwei Öffnungen. Und das ist richtig nice. Und herzlich willkommen zum 151. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über die neue Horrorkomödie Get Out, für den in Leipzig auf jeden Fall, glaube ich, schon seit über einem Monat plakatiert wurde. Dann die Anti-Body-Shaming-Doku Embrace und die neue Serie The Handmaiden von Hulu, basierend auf dem erfolgreichen Science-Fiction-Roman. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel.
Ja, hallo.
Malte Springer.
Hallo.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo, na?
Wir sind zurück nach dem Livecast. Wir haben uns entschieden, ja, so ein Mini-Off-Duty zu machen in der nächsten Woche und so ein bisschen drüber zu reden, wie es live war. Aber trotzdem würde ich schon mal sagen, vielen Dank an alle, die da waren. Mhm. Und es war richtig geil, oder? Also ich fand, obwohl wir da noch mal mehr drüber reden wollen, von anders können wir kurz sagen, ich hatte richtig Bock und ich fand's cool und ich habe auf jeden Fall Bock, das auch noch mal zu machen.
Ja, die Stimmung war einfach geil, fand ich. Also es war, also da auch nochmal Dank an alle, die da waren, denn die Energie im Raum war echt cool und das ist immer schön, wenn man dann so bestärkt wird durch Lacher auch, vor allem wenn man nicht so hundertprozentig weiß, ob das jetzt gerade alles klappt, was man macht. Ja. Das war eine coole Erfahrung, doch.
Ja, finde ich auch. Und ich denke, wir haben auch viel gelernt, so was kommt gut an, was nicht so gut, wie viel. Und vor allen Dingen, wie immer, wie es ja bei uns auch oft beim normalen Cast so ist, so dieses, ja gut, wir haben jetzt nicht so richtig was vorbereitet, aber so ein bisschen eine Idee, wo es hingehen soll. Und es scheint zu funktionieren. Also insofern, ja, Bock drauf, es bald mal wieder zu machen, auf jeden Fall.
Sie, auf jeden.
Alles klar, dann reden wir nächste Woche noch ein bisschen weiter drüber. Wir haben ja, waren ja deswegen quasi zwei Wochen weg, weil jetzt letzte Woche kam ja dann der Cast, ne, von der Livecast und sowas, da hatten wir eine Woche Pause, war ganz geil. Ich find's immer richtig geil, wenn ich keine Filme gucken muss. Ich freue mich dann auch wieder, wenn es wieder soweit ist, aber ich denke mir noch mal, eine Woche ist auch ganz nett. Und deswegen hat sich ein bisschen Hörerpost angesammelt.
Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen?
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Die erste Mail kommt von Miri. Die sagt, nur mal schnell ein großes Danke von mir aus der Bahn. Ich musste in letzter Zeit viel zu oft zwischen Bayreuth und Soest hin und her gurken, weswegen ich ganz viel Podcast gehört habe. Weil beim Lesen wird mir immer schlecht. Da bin ich irgendwann auf eure Off-Duties gestoßen und habe bis jetzt fast alle nachgehört. Viel zu viele witzige Geschichten, wegen denen ich sehr oft laut in der Öffentlichkeit lachen musste und von meinen Mitmenschen richtig doof angeguckt wurde. Aber sowas formt ja bestimmt auch den Charakter. Also bitte weiter so. Vielleicht habt ihr ja auch witzige Bahn- oder generell Beförderungsmittel-Stories. Beste Grüße. PS, im Vierer neben mir sitzen vier Omis. Zwei stricken, zwei kniffeln, aber alle trinken Sekt aus Plastikkübeln und essen Mau am Kracher. Ein bisschen so wie ihr.
Ja. Wir können nur hoffen, dass wir irgendwann so cool sind.
Sie weiß halt nicht, dass wir als Omas verkleidet Zug gefahren sind. Aber Kracher und Sekt, ey, Sodbrennen, Halau, muss ich auch mal sagen.
Aber hallo, ey. Ein Feuerwerk im Mund, auf jeden Fall. Ja. Aus, ja. Nee, aber danke für die Mail, das ist ja richtig cool, dass du so fast alle nachgeholt hast, denn wir haben ja auch schon irgendwie 50 knapp, ne? Also, ja. Das ist
richtig,
ja,
wie viel kann man labern, oder? Ja.
Das ist wirklich, also das ist mir ein bisschen, ja, doch mal ein Off-Duty-Thema auch.
Ich frage mich, wie viele, ja, das ist eigentlich gut, dass man immer wieder auch darüber wieder reden kann. Wir reden dann irgendwann einfach nur darüber, was wir mal für Off-Duties gemacht haben. aber ja, so viel und es macht immer noch Bock, oder nicht?
Voll, ja.
Total, mega gut.
Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt uns mal wieder vorgenommen haben, das auf einen Termin zu packen, also den richtigen Cast unten auf Duty, weil das ist ein bisschen stressig halt, immer die zwei Termine die Woche, aber bockt auf jeden Fall hart, ja. Mhm. Und ist aber auch immer richtig schön, ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich habe gerade gestern dann den Sport machen auf Duty gehört, es ist schon auch immer mal witzig, einmal nicht dabei zu sein. Mhm. Ja. Und sich das mal so nochmal von außen anzuhören, weil ist schon witzig. Und du hattest natürlich vollkommen recht, ey Christian, ich sehe top aus, auch wenn ich ab und zu ein bisschen Sport mache. Aber ja, dazu mehr in Sport machen 2 kommt übernächste Woche, glaube ich.
Ja, ich staune, Christian, du hast es die Woche geschrieben, ja, wir haben jetzt bald den 50. Off-Duty schon. Und ja. Es ist lustig, weil wir haben ja wirklich jedes Mal ein anderes Thema und manchmal überlegen wir auch, okay, was machen wir jetzt so? Wir müssen jetzt noch, brauchen jetzt einen Aufhänger, wenigstens einen losen, und irgendwie staune ich, dass das immer klappt. Also ich finde das irgendwie total geil und dass ein gutes Gespräch sich dabei entwickelt, ist ja auch schön immer, ne?
Ja, manchmal labert man halt immer dann so in eine ähnliche Richtung, aber ich glaube, das kann man auch lange machen und ich glaube, man muss einfach dann ausdifferenzieren. Dann macht man halt nicht Schule, sondern Grundschule oder noch damals der eine Tag. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so eine Mischung hat, glaube ich. Also wenn man manchmal über was Ernstes redet, manchmal auch wirklich über ein Thema redet und manchmal so einen richtig dummen Aufhänger einfach nur nimmt und einfach nur anfängt zu labern. Also das ist halt, und da werde ich auch im nächsten dann drüber reden über den Livecast, das ist natürlich das Coolste, wenn so ein Gespräch, was nicht geplant ist, trotzdem lustig wird und man sich dann so gegenseitig übertrumpft und dann so blöde Sachen kommen, wie dass man irgendwo klopft und dann macht jemand auf, der aus Kastanien besteht.
Das zeigt auch einfach, wie cool so ein ganz loses Thema einfach ist, oder diese Off-Duty, dieses Konzept ist ja wirklich sehr breit gefächert und dann hat man halt Off-Duty Donald Trump oder nach Off-Duty im Zoo. Das ist einfach cool, diese Mischung.
Also, immer noch einer der besseren auf jeden Fall im Zoo. So, ist, glaube ich, mein Favorite.
So ist auch, fand ich auch richtig gut. So, dann eine weitere Nachricht von Björn, der hat uns auf Facebook geschrieben. Moin Jungs, hab mir gerade mal euren Hate zu Guardians of the Galaxy 2 angehört. Wird mal Zeit, dass ihr anfangt, Listen zu führen, um eure Punkte mal konsistent zu vergeben. Mal zum Vergleich, wie ihr Gods of Egypt bewertet habt, 1 bis 2 Punkte bekommen. Oder die absolute Trash-Perle Suicide Squad, 0 bis 5. Nur einer hat den Film richtig bewertet mit 0 Punkten bei den ganzen
handwerklichen Fehlern.
Wer da 5 Punkte vergeben hat, sollte sich in Grund und Boden schämen, mein lieber Mann. Das geht an mich. Meiner Meinung nach ist Guardians 2 bei weitem nicht so schlecht, wie ihr ihn gemacht habt. Aber Geschmäcker sind nun mal verschieden. Lieben Gruß aus dem Norden, Björn. Es gibt ja diese Liste tatsächlich. Ich arbeite ja im Hintergrund tatsächlich, nee, ich will nicht sagen auf Hochtouren, auf sehr niedrigen Touren an unserer neuen Webseite. Da wird die dann irgendwann auch mal veröffentlicht werden. Hoffentlich irgendwie so, dass sie sich automatisch dann immer ordnet nach den Wertungen. Aber das stimmt natürlich. Ich habe damals auch irgendwie verkatert Suicide Squad. Der war natürlich viel beschissener als 5 Punkte, aber ich weiß auch nicht. Ich wollte da, glaube ich, mal wohlwollend sein. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich ist es eh fragwürdig, Filme mit Punkten zu bewerten, ne? Also es ist natürlich irgendwie Kunstprodukte und es ist natürlich auch subjektiv und es ist auch so ein Mini-Politikum, finde ich manchmal, wie man das einfach selber macht. Manchmal hat man Bock, einen Film einfach abzuwatschen. Natürlich haben wir ja schon schlechtere Filme geguckt, würde ich sagen, als Guardians of the Galaxy 2, aber der Film hat sich halt angeschickt, so verdammt smart und cool und locker und lustig zu sein und war dann einfach nur richtig eklig besoffen und hat dir irgendwie die Bude voll gekotzt. Ja. Und dann ist es für mich gerechtfertigt zu sagen, das ist 0 Punkte für mich wert. Bei der Hobbit 3 war das auch so ein Ding, wo ich dachte, fickt euch mit diesem Scheiß. So, da hat niemand Bock drauf, auf dieses CGI-Geballer. Ja. Und wie geht's euch damit?
Ich finde auch, also speziell bei Guardians war es ja auch so, dass es natürlich, wie du es auch schon sagtest, wir haben definitiv schlechtere Filme gesehen, ganz klar. Aber der Film oder die Diskussion wurde ja auch wirklich zum Politikum, denn worüber wir gesprochen haben, war ja also gut, neben der Tatsache, dass wir den vielleicht nicht so, weiß nicht, so lustig fanden oder unterhaltsam, wir haben ja nicht darüber geredet, dass der handwerklich schlecht ist oder dass der so scheiße aussieht oder dass das Ganze eine Frechheit ist, aber es ging ja uns auch vor allem auch darum, um diese inhaltliche Geschichte, Umgang mit dem Thema Gewalt in Filmen und so weiter. Mhm. Und das war ja das, was uns oder mir speziell auch auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, wahnsinnig sauer aufgestoßen ist und was dazu auch geführt hat, dass da nicht vielleicht 5 Punkte rausgekommen sind, sondern halt wirklich 0, weil mich das doch sehr, sehr geärgert hat.
Genau, das war ja mehr ein Statement, dass wir alle 0 Punkte gegeben haben. Und das ist halt eben auch das Problem mit Punkten. Ich finde schon, dass man eigentlich jeden Film auf sich gesehen, dem könnte man irgendeine Wertung geben. Wie viel Sinn das macht, ist eine andere Frage, aber es geht. Aber man darf halt nicht in diese Falle tappen, zu sagen, dass man die Bewertung untereinander von verschiedenen Filmen so gleichsetzen kann. Das finde ich auf jeden Fall nicht. Und das ist vielleicht auch der Nachteil von diesem Punktesystem. Ja. Trotzdem, ich stehe zu meinen 0 Punkten da. Denn das Ding ist so, zum Beispiel auch im Vergleich zu Gods of Egypt, der war halt so kacke, da konnte man drüber lachen. So, das, ihr wisst, ihr könnt euch vielleicht noch an den Cast erinnern, da sind wir aus dem Lachen fast gar nicht mehr rausgekommen, weil das halt alles so dumm und kacke war. Und bei Guardians of the Galaxy war das eben nicht so. Da ist mir persönlich halt das Lachen dann irgendwann vergangen. Und deswegen würde ich den auch da weiterhin schlechter sehen als Gods of Egypt zum Beispiel. Eben auf diese eine Kategorie bezogen, irgendwie persönliches Erlebnis beim Gucken. Und ja, so ist das dann einfach. Also ich glaube, man darf da nicht zu viel dann vergleichen, den einen Film mit dem anderen Film, mit dem dritten Film und dann ist klar, dass die Punkte dann nicht ultra konsistent am Ende sind.
Ja, und ich finde auch schon, dass es immer mal ganz gut ist, wenn man sich mal auch gegen was auflehnt, denn einerseits kann man, also es gibt so zwei Sichten, also finde ich, wie man darauf blicken kann. Einerseits denkt man manchmal so, okay, wir gucken so viel Filme, dass wir irgendwann genervt sind einfach von Filmen und andere Leute gucken jetzt so einen Film, gucken einen Blockbuster im Jahr, das Guardians of the Galaxy 2 und finden den geil. Aber manchmal habe ich das Gefühl auch, dass es umgekehrt ist. Also, dass wenn man sich richtig viel für Filme interessiert und viel guckt, lässt man manchmal auch so Sachen durchgehen und sagen, das ist dann eben okay, das ist halt ein Comedy-Film. Weil zum Beispiel, was ich ganz witzig finde, ganz bezeichnend, ist, ich kenne richtig viele Leute, die La La Land so richtig scheiße fanden. Und die sind keine Filmkritiker oder sonst was. Die sind ins Kino gegangen und haben gesagt, was ist das denn für ein scheiß Musical-Film? Ja. Was für ein Müll? Ja. Und da, das war, meine Mutter zum Beispiel fand den super nervig, so andere Freunde von mir. Und manchmal haben auch diese Leute noch viel unverstellteren Blick darauf, finde ich manchmal. Stimmt. Und so ganz andere Sicht nochmal. Und keine Ahnung, deswegen finde ich, kann man auch mal schon mal sagen, also mich hat es einfach mega geärgert, denn ich mochte den ersten Teil gerne und fand es einfach höllisch blöde und also dieses Penis, das ist für mich unter aller Sau gewesen, ja, aber gut, vielleicht reicht es erstmal
drum. Das war zum Beispiel witzig, ja.
Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von,
Postfach quillt über.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, die jetzt zusammenzufassen. Also es ist Marie, die uns einmal gesagt hat, geht um den Cast 147, als wir über Birth of a Nation gesprochen haben. Und dass sie meinte, dass es auch damals so ein bisschen Politikum war in 12 Years a Slave, dass es eben da die guten Weißen und die schlechten Weißen gibt und sowas. Und dass sie das, glaube ich, ganz gut dargestellt fand in Birth of a Nation, wenn ich das gerade hier so überfliege, im Gegensatz zu, glaube ich, Horst, der meint, das war ein bisschen eindimensional. Dann zur Frage, also drei Punkte zur Frage, ob Kunstwerk und Künstler zu trennen sind. Stimmt sie mit uns überein? Sagt sie, dass sie auch denkt, dass man das schon trennen muss. Aber wenn es ins Ökonomische geht, also man diese Menschen dann quasi mit seinem Geld unterstützt, dann ist es immer halt die eigene Frage, ob man das machen will. Ob man in Woody Allen-Film gehen will, um dann ihm Geld zu geben. Und dann, dritter Teil war, weil Malte The Prestige nochmal geguckt hatte, wer Prestige gut findet, dem sei auch die Romanvorlage des gleichen Titels von Christopher Priest ans Herz gelegt. Noch mehr Twists, noch mehr Foreshadowing, noch mehr Fun. Ich habe sogar meine Hausarbeit drüber geschrieben, über einen Podcast zu dem Film oder vielleicht sogar zu Film und Buch, würde ich mich sehr freuen. Das ist auch gut. Ansonsten weiter so, ihr seid der beste Filmpodcast, in Klammern von den fünf, die ich ausprobiert habe.
Richtig nice. Es soll uns genügen, als Lob, auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, wir machen irgendwann nochmal, reden wir nochmal über The Prestige. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Nolan-Abriss oder sowas. Also das ist nämlich auch einer meiner Lieblingsfilme.
Ja. Ich habe das auch schon gehört, dass das Buch auch richtig geil sein soll. Ich habe selber noch nicht gelesen, aber...
Und ich habe ja auch meine Hausarbeit über Memento zum Beispiel geschrieben. Das lässt sich ja vielleicht alles unter einen Hut bringen.
Ja. War die auch so rückwärts, dass die erste Seite die letzte war und so?
Ja, okay, ne? Genau so war es.
Ja. Wäre ein guter Gag gewesen. So, wir kommen zum ersten Film dieses Casts und das ist Get Out.
Wir kommen zu Get Out oder die Tränen weißer Kinobesucher. Dieses Segment wird Ihnen präsentiert von IMDb, der Internet Movie Database.
If you reversed the races, people would be outraged and it would be getting horrible reviews. I guess hating white people is cool right now.
I did not like the fact that all the white people in the movie were bad and racist. Imagine how would people rate this movie if it was the other way?
If you were to take the racial premise in this movie and reverse it, there would be riots.
This is highly irresponsible and offensive to any white person, and if the film was the other way around with whites and blacks, then there would be a massive backlash.
White people are the victims of racism here. The racism towards white people exceeds all the limits. Not even Hitler documentaries don't have such much racism in them.
Das ist ein Comedy-Horrorfilm von Jordan Peele und ich muss sagen, ich habe eigentlich keine richtige Ahnung, wer das ist. Ich werde alt, ich habe auch nicht mal Bock, mich immer mit diesen Ami-Comedy-Leuten aus, was hat der YouTube oder so, weiß ich nicht. Malt und Horst, ihr kennt den doch, oder nicht? Ihr seid ihr auch große Fans. Könnt ihr mal ganz kurz abreißen, was das für ein Typ ist?
Das ist der kleinere von Key & Peele. Glaube ich? Oder ist es der Größere?
Nee, der Kleinere.
Der Kleinere. Und die haben so eine YouTube-Show gehabt, die K&P heißt, oder haben sie auch immer noch, die dann irgendwann von YouTube, von irgendeinem Sender, einem amerikanischen, nehme ich an, gekauft wurde. Und jetzt haben die da eine Sendung und die sind beide so ein bisschen die Rising Stars, glaube ich, so ein bisschen in der amerikanischen Indie-Comedy-Landschaft. Oder gar nicht mehr so Indie. Mehr weiß ich auch nicht.
Genau, also das ist halt, sie sind halt so als Duo bekannt geworden, machen aber auch beide ihre eigenen Projekte. Die waren ja auch zum Beispiel die zwei Cops in Fargo Staffel 1. Ja. die halt immer so in philosophischen Quotes geredet haben, was ich auch sehr lustig fand. Ich habe die Sketch-Comedy-Serie Key und Peele viel geguckt und wie eigentlich jede Sketch-Comedy-Serie ist es halt unglaublich Hit or Miss, aber immer mal wieder ist da halt auch eine richtige Perle dabei, also so ein Sketch, stimmt, wo man richtig einfach, der einfach perfekt ist. Und ja, genau, und die haben ja auch dann zusammen jetzt ihren ersten Kinofilm gemacht, der hieß irgendwie Keanu.
Das ist mit dieser Katze, das habe ich mich auch gefragt, ja genau,
was, glaub ich, das war der auch, ne? Ja. Den habe ich nicht gesehen, also soweit ich weiß, das ist irgendwie so eine Art, ja, Verarsche von John also Wick oder so, ich weiß es nicht. Aber genau, also ja, genau, so Rising Stars, die, Keegan-Michael Key, der andere ist ja zum Beispiel auch schon im White House vor Obama aufgetreten, zum Beispiel, genau, also die sind groß im Kommen.
Alles klar. Und das ist jetzt sein erster Film, also von Jordan Peele, in dem er Regie führt. Und im Film geht's um den Fotografen Chris Washington. Der wird gespielt von Daniel Kaluuya, der seit 5 Monaten mit seiner Freundin Rose zusammen ist, gespielt von Allison Williams. Die kennt man aus der Serie Girls zum Beispiel als Marnie, glaube ich. Nun kommst du zu einer Situation, die jeder aus dem eigenen Leben kennt, der schon mal in einer Beziehung war. Es ist nicht Shoppen bei Ikea und auch nicht die Frage, was ist eigentlich mit Analverkehr? Macht das wirklich jemand oder nicht? Sondern es ist, Chris soll endlich mal die Eltern von Rose kennenlernen. Also fahren sie zu denen aufs Land, das machen sie dann. Und die Eltern sind eigentlich auch ganz cool und liberal, aber irgendwie auch ziemlich komisch. Irgendwas ist seltsam. Zum Beispiel will Roses Mutter, dass Chris aufhört zu rauchen und ihn deswegen hypnotisieren. Und die haben Angestellte, die sich total seltsam verhalten. Und ja, da ist es ganz komisch, so horrormäßig, ist ja auch irgendwie ein Horrorfilm, auch lustig. Irgendwas habe ich noch vergessen. Warte mal kurz. Also der Film war super erfolgreich, hat $5 Millionen, glaube ich, gekostet, 150 Millionen eingespielt. Aber die Thematik ist ja eigentlich, ach ja, Chris ist schwarz und seine Freundin ist weiß und die ganzen Angestellten im Haus, die sind auch schwarz. Das hatte ich vergessen. Für mich sind ja schwarz und weiß überhaupt gar keine Kategorien, deswegen habe ich dafür drüber hinweggesehen. Ich würde sagen, es gibt so 2 Genres, in die dieser Film fällt. Das eine ist so eine politisch aufgeladene, smarte Komödie. Das andere der Horrorfilm der Stunde, nach It Follows, Babadook und The Witch. Dann jetzt in diesem Jahr eben Get Out. Viele Vorschusslorbeeren, viel Werbung in Deutschland, mega viel Kohle eingespielt. Wie fandet ihr das?
Also insgesamt fand ich den echt durch und durch gelungen. Irgendwie das sieht man auch selten, oder habe ich zumindest selten gesehen in letzter Zeit. Also ich habe auch Respekt für diese Art Projekte, wo man schon beim Gucken so die ganze Zeit merkt, das ist alles durchdacht hier. Also das ist alles thematisch und inhaltlich irgendwie aufeinander abgestimmt. Es ergibt Sinn. Man braucht keine super dummen Twists oder Gimmicks irgendwie, um das hier alles verständlich rüberzubringen oder um die Story zum Ende zu führen. Das hat mir sehr, sehr imponiert. Trotzdem war ich nicht so zu 100% zufrieden, aber dazu vielleicht nachher noch ein bisschen mehr.
Das ist so ein bisschen, der Film tanzt auf so vielen Hochzeiten, dass und macht eigentlich auf jeder Hochzeit einen ganz, ich reite diese Analogie, der macht auf jeder Hochzeit eigentlich einen ganz guten Eindruck, aber ist eben trotzdem nur zu einem Drittel dann auf dieser Hochzeit. Also ich fand ihn stellenweise super lustig, aber an anderen Stellen auch nicht lustig genug und hätte mir vielleicht, oder was heißt nicht lustig genug, aber ich glaube, mit dem Talent, das man an Schauspielern da hatte, hätte man lustiger sein können. So, und man hätte vielleicht mehr auf einen stumpfen Gag mal gehen können oder so. Und dann ist er, weiß nicht, ist es halt auch so ein Horrorfilm, ist aber auch nicht gruselig, wirklich. Also es gibt vielleicht mal 1, 2 Jumpscares, aber das war's so. Und es kommt auch nie so wirklich eine bedrohliche Stimmung auf, finde ich. Da hätte man auch wieder mehr in die Richtung gehen können. So, und dann ist er politisch, ja, aber eben auch nicht so richtig politisch, sondern halt nur so ein bisschen. Und ich fand den gut und hatte auch eine gute Zeit. Ich habe auch, ich glaube, einmal richtig laut gelacht, aber das war, glaube ich, gar nicht so witzig an dieser Stelle, wo dieser eine Airport-Officer da vor den Detectives sitzt und ihnen sagt, dass er ja dieselbe Ausbildung hat wie sie und manche sogar sagen würden, dass diese Airport-Officer eigentlich besser sind als diese. Fand ich sehr schön. Aber ja, so ein bisschen versucht zu viel. Es ist trotzdem ein guter Film, aber ja, weiß ich nicht.
Ich weiß, was du meinst. Ich hatte nur das Gefühl, da passt vielleicht auch wieder so ein bisschen der Vergleich zu Guardians of the Galaxy. Ich hatte das Gefühl, dass beide Filme das versuchen. Ernsthaft zu sein, witzig zu sein, mal einen Meta-Joke zu machen. Hä, kennt ihr noch David Hasselhoff und Pac-Man? Aha! Das war jetzt bei Guardians of the Galaxy 2. Und irgendwie hatte ich bei Get Out immer so das Gefühl, dass ich immer so voll auf Augenhöhe mit diesem Film groove. Dass ich immer so denke, ah, okay, das ist jetzt so ein bisschen ernsthaft und das ist eine Hintergrundgeschichte. Das finde ich auch selber total traurig. Jetzt kommt ein Horrorelement, das ist aber wirklich auch ein bisschen creepy. Dann so, ah, hier, die Weißen sind so ein bisschen rassistisch, aber auch so ein bisschen ist es ja auch im richtigen Leben so. So ein bisschen habe ich vielleicht auch selbst so Rassismen in mir drin, mit denen ich nicht so richtig umgehe. Ah, ich check alles, was ihr meint so. Und dann auf einmal hat er ja diesen Kumpel, diesen dicken Schwarzen, der eigentlich ein Klischee dicker Schwarzer ist aus dem Film. Also der wirklich so richtig in diesem Slang labert und es ist aber trotzdem mega witzig und erinnert einen halt voll an Chappelle oder so jemanden. Und da kann ich dann auch, also ich finde, der Film gönnt dann dem Zuschauer auch so ein bisschen, dass man drüber lacht, auch über den, lacht auch mit, aber so ein bisschen ist immer im Hintergrund dieses so, du checkst schon, dass du jetzt gerade auch einfach nur über ein Klischee lachst, was wir jetzt auch in diesen Film gepackt haben, aber ohne so ultra zynisch und böse zu sein, fand ich. Und das hat mir gut gefallen. Und mir hat auch, Malte, du hast es angesprochen, gut gefallen, wie detailverliebt der Film war, dass es viel Foreshadowing gab und dass auch dieser leichte so Genrewechsel zwischendurch hat bei mir immer ganz gut funktioniert und deswegen hat mich das sehr gebockt. Ja. Ultra logisch ist es am Ende vielleicht nicht.
Ich sehe da auch beide Seiten, dass man eben sagt, okay, der Film tanzt auf vielen Hochzeiten, aber naja, man könnte es aber auch positiv formulieren und indem man zum Beispiel sagt, der Film ist zum Beispiel mehr als nur ein Horrorfilm. Also keiner, wenn man mal von diesem ganzen Genre-Gedanken wegkommt, muss ich sagen, dass die größte Stärke für mich eigentlich in den Dialogen waren und im Writing. Ich fand das so toll und so intelligent irgendwie, wie dieser beiläufige Rassismus immer so aufgegriffen wird, so nach dem Motto, ich bin kein Rassist, ich habe einen Kumpel, der ist schwarz, so, weißt du, so die Schiene. Das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film und man kennt es auch echt so geil aus dem echten Leben, finde ich. Also dieser peinliche Funny, so, der dann so völlig deplatziert so schwarzen Slang redet oder so, was halt so richtig peinlich ist. Oder allgemein diese ganzen weißen Leute, die augenscheinlich so überfordert sind von dieser Präsenz von Chris, eben einem Schwarzen, da halt so krampfhaft versuchen, irgendwie mit ihm so zu relaten. So, ja, ich habe Obama gewählt, ich kannte Tiger Woods, toller Sportsmann und halt immer so weiter. Und auch diese ganzen Doppeldeutigkeiten. Also eine schöne Szene fand ich halt, der Vater von Rose, da geht es dann darum, dass Chris und Rose auf dem Weg zum Haus einen Reh überfahren haben. Und dann sagt halt der Vater irgendwie so, also nämlich altmodisch, aber diese Rehe hier, die überrennen echt unser ganzes Land, eine richtige Plage. Und wenn ihr eins tötet, dann sage ich, ja gut so, irgendwo muss man ja anfangen. So, und das kann man natürlich auch sehr dann beziehen auf eben, dass er nicht die Rehe meinte zum Beispiel. Und diese Art Spitzen und Doppeldeutigkeiten gibt's halt auch im ganzen Film. Und das ist halt unabhängig vom Genre einfach ultra clever und hat mir mega viel Spaß gemacht.
Und diese Anfangsszene hast du mich auch eher so darauf hingewiesen, ich hab's erst gar nicht so richtig gepeilt, dass der Schwarze halt im weißen Ghetto dann quasi ist, in dieser Upper-Class Nachbarschaft und aber total das gruselig da findet und Schiss hat, irgendwie ausgeraubt zu werden und der eigentlich Jazzmusiker selber ist und dann tatsächlich dann eben verschleppt wird. Damit eröffnet der Film quasi mit dieser Szene. Fand ich ganz cool. Die Frage, die ich mir nur so ein bisschen gestellt habe, vielleicht neben Plot-Schwierigkeiten, auf die man zu sprechen kommen kann, ist, wie politisch ist das jetzt hier? Also man macht sich eben lustig darüber, man kennt ein paar Situationen aus dem echten Leben. Ich fand es zum Beispiel witzig, dass die haben ja schwarze Angestellte zum Beispiel und sagen dann, dass es eben ja so kolonialistisch wirkt. Und das kenne ich auch aus dem richtigen Leben, jemand, der das auch schon mal erzählt hat, dass sie jemanden, dass er eine Putzfrau wollte und dann war die schwarz und dann dachte er, wenn er die einstellt, dann wirkt er wie ein Rassist, was ja total das weirde Gedankenkonstrukt ist, ne? Aber solche, das ist eben ein bisschen smarter oder ein bisschen komplizierter sind manchmal Gedanken als so ein einfaches haha Schwarz-Weiß-Schema. Fandet ihr das aber jetzt im Endeffekt so richtig clever, was da passiert, oder ist es nur schlau oder ist es nur smart? Das ist so ein bisschen
Ich glaube, ich würde eher sagen, es ist nur smart. Der Film hat auf mich aber auch nicht den Eindruck gemacht, als sollte das so sonderlich politisch sein. Und so, ich kenne ja auch einige von den Key and Peele Sketchen, die auch oft mit so Race-Geschichten halt dann zu tun haben, wo das auch eigentlich eher aber immer ein Aufhänger für einen Witz ist. Ich glaube nicht, dass Jordan Peele da sich hingesetzt hat und sich gedacht hat, ja gut, ich will jetzt einen ultrapolitischen Film machen, sondern dass er wirklich einfach vielleicht diese Idee witzig fand und da halt, ich meine, das ist halt schon dadurch, dass es immer noch ein Thema ist, halt ein guter Ort, um Comedy stattfinden zu lassen. Und ich weiß nicht, ob der Film politisch sein wollte, aber wenn das politisch sein soll, dann sage ich ganz ehrlich, nö. So, da muss man dann schon ein bisschen tiefer gehen, glaube ich. Aber ja, passt.
Genau, ist ja nicht so, also politisch nicht der krasse Tiefgang, das sehe ich auch. Ich finde, die Intelligenz liegt eher darin, wie gut das beobachtet ist und wie realitätsnah das dann ist und wie sehr man sich da dann auch selber mit identifizieren kann, mit diesem beiläufigen Rassismus, der ja doch dann natürlich existiert und das dem Ganzen halt so ein bisschen halt so ironisch mit Witz dann eben der Spiegel vorgehalten wird. Aber es ist nicht so, dass der Film irgendwie eine Rassenthematik aufmacht, die dann komplett durchdenkt und am Ende einen Lösungsansatz anbietet. Das nicht. Aber dafür ist es eben dann auch noch ein Horrorfilm und auch noch eine Comedy und einfach insgesamt für mich trotzdem ein rundes Seherlebnis.
Er spielt eben auf viele Dinge auch an, ne? Also es gibt da so eine kann ich nicht spoilern, aber es gibt eine Anspielung darauf, dass Schwarze vielleicht von Polizisten immer eher als Täter gesehen werden, als Opfer zum Beispiel. Mhm. Und der Film spielt dann so angenehm manche Sachen nicht aus, sondern zeigt dir nur so auf, wir meinen jetzt das und es könnte jetzt auch das passieren, ja, im Film. Das machen wir jetzt aber nicht, aber du weißt, aber ihr habt es alle gecheckt, ja, auf was wir hier gerade anspielen. Das ist schlimm und das ist dann aber auch so ein bisschen lustig, weil man es verstanden hat und so. Das fand ich darauf ganz angenehm. Ich fand auch zum Beispiel cool diese Anfangsszene, als sie da dieses Reh überfahren, mhm, und dann der Polizist kommt und den Führerschein von Chris sehen will, obwohl Chris nicht am Steuer saß und seine Freundin dann eben sagt, also den Polizist dafür ankackt, dass er das macht, ja, und dass es ihm quasi Rassismus unterstellt, ohne es auch zu sagen. Und Chris dann immer sagt, ach komm, ich gebe dem jetzt den Führerschein und so weiter. Und das wirkt so aus dem Leben gegriffen, mhm, irgendwie, ne? Also dass dann die weiße Person die Schwarze verteidigt und die schwarze Person sagt, ja komm, jetzt, wir wollen einfach nur weiterfahren. Ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Scheiß. Ich habe jetzt keinen Bock, mir darüber Gedanken zu machen quasi. Ja. Und das fand ich ganz smart. Malte, wir haben den zusammengeschaut und du fandst, glaube ich, dass er ziemliche Längen hatte, oder? Ich fand nämlich, ich war da sehr drin und habe die ganze Zeit mich gefragt, okay, was ist denn jetzt mit den Bediensteten? Was ist denn jetzt los? Irgendwie konnte ich mir nicht so richtig erklären. Und für mich hat das so als Mystery-Film auch gut funktioniert. Das war bei dir aber nicht so, oder?
Nicht immer. Also das Ding an dem Film ist ja, dass er sehr viel aufbaut, einfach sehr viel Aufbauarbeit benötigt und die benötigt er eben, damit das Finale dann so gut funktioniert. Und das tut es ja auch. Das Finale, fand ich, ist der absolute Hammer. Das ist ja an sich auch erstmal was Positives, dass ein Film quasi ja so lückenlos erzählt wird, dass dann dadurch am Ende alles sinnig und stimmig ist. Andererseits fand ich es aber dann doch ein bisschen monoton, an manchen Stellen eben durch diesen Aufbau so durchzusitzen. Also es gibt so ein paar Szenenfolgen, so 3-4, die für mich recht gleichförmig waren. Also Chris sieht was Komisches, ist sich nicht sicher, was das war, erzählt seiner Freundin, sie beschwichtigt ihn und sagt, nee, so komisch ist das gar nicht. Er sagt, okay, sieh wieder was Komisches, so, und repeat, und dann geht's wieder weiter. Und das ist alles so in den ersten 45 Minuten des Films ungefähr. Dann gibt es ja irgendwann eine große, ja, Party in diesem Haus, wo sie sich befinden. Und da wird dann angefangen, die Story richtig voranzutreiben. Und da wird dann richtig, ja, kompakt eben aufs Ende hingearbeitet. Aber davor muss man eben schon durch ziemlich viele Szenen durchsitzen, die teilweise für mich ein bisschen redundant waren irgendwie. Und ja, und wenn ich gerade jetzt im Meckern auf hohem Niveau-Modus bin, dann muss ich auch nochmal Hotte zustimmen, dass für mich, ich hätte mir das Horror-Element ein bisschen prominenter gewünscht. Klar, er springt durch viele Genres, aber ich finde, das Horror-Genre ist das, was hier am meisten auf der Strecke bleibt dabei. Ja. Also ich hätte mich gerne, bis auf die paar Jumpscares, die wirklich auch sehr effektiv waren, ich hätte mich gerne ein bisschen mehr gegruselt. Und das habe ich so ein bisschen vermisst.
Ich würde fast sagen, dass ich diesem Film sogar absprechen würde, ein Horrorfilm zu sein. Also weil es wirklich so ab und zu mal angespielt wird, aber ja, also was er, oder zumindest dann kein guter Horrorfilm, weil so wirklich bedrückend, beklemmend wird es nie, weil es dann doch so unrealistisch ist, also natürlich innerhalb des Films stimmig erzählt und so, das passt schon, aber auch wenn er dann da irgendwie auf diesem Stuhl gefesselt sitzt, Mini-Spoiler, hat man, es kommt nie die Idee auf, dass er da nicht rauskommen würde oder so, fand ich zumindest irgendwie. Und das ist ein bisschen schade, weil und auch vom Anfang an, es ist dann aber doch relativ früh klar halt, dass es so weird in dem Haus ist. So, da hätte ich es cooler gefunden, wenn es erstmal noch alles wirklich ganz normal ist und nicht sofort so diese komische Stimmung. Und dadurch stimme ich dir auch zu, Malte, dass das irgendwann ein bisschen monoton wurde, dass da halt, ja, okay, wir haben es verstanden, er ist jetzt da in dem Haus und alle sind ein bisschen komisch. Ja. Get on with it. So, keine Ahnung. Aber insgesamt auf jeden Fall trotzdem irgendwie ein cooles Projekt. Und ich möchte auch nochmal die Schauspieler erwähnen. Ich fand, die haben durch die Bank alle das richtig gut gemacht, was nicht unbedingt einfach ist bei so einem, ja, so abgefahrenen Script irgendwie. Aber fand ich wirklich alle durch die Bank. Vor allen Dingen seinen schwarzen Kumpel da, diese Mischung aus Chappelle und Seth Rogen, glaube ich, und mehr einfach. Der Sohn dieser beiden. Hat mir alles sehr gut gefallen trotzdem, ja.
Was gibst du denn?
Ich gebe 8 von 10.
Ich gebe auch 8 von 10 und ich möchte nochmal auf diesen Charakter zu sprechen kommen. Der beste Kumpel von Chris, ihr Rod heißt er, glaube ich, im Film. Ja. Muss ich sagen, echt einer der besten Comic-Relief-Charaktere so der jungen Vergangenheit für mich. Ich habe mich so beömmelt über den. Und der ist auch wichtig in diesem Film, weil er eben diese Atmosphäre dann auch immer wieder aufbricht zwischendurch. Und der Film traut sich ja, Christian, das hast du ja auch schon gesagt, traut sich da dann auch wirklich all out zu gehen in der Comedy. Das wird dann nicht irgendwie gedämpft, weil es ja ein Horrorfilm ist, sondern nö, dann sind die Witze halt auch richtig dumm und richtig irgendwie im Klischee verankert. Das finde ich cool, dass sich da auch getraut wurde, in so einem Film dann auch so fast so Stand-up-Impro-Comedy-Elemente mit reinzubauen, die dann auch noch so gut funktionieren.
Mich würde nochmal interessieren, gut, kann ich wahrscheinlich auch immer einfach im Internet mit durchlesen, aber was Schwarze von diesem Film halten, denn dieses Gefühl vielleicht, wenn man irgendwo ist, wo nur Weiße sind, dass man dann so denkt, krass, und früher wäre ich hier der Sklave gewesen, übrigens, vor 150 Jahren, wenn ich hier gewesen wäre. Das muss auch super weird einfach sein. Das kommt in diesem Film ja auch so ein bisschen rüber. Vielleicht ist das für das, was wir nicht so richtig anfällig sind. Aber das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und ich fand auch, also ich fand die Horrorstimmung eigentlich ganz geil zwischendurch. Also ich fand auch, wie ihr, dass es ein bisschen härter nochmal hätte sein können. Da gibt's ein paar Szenen, die sind schon, gehen an die, wie heißt das, an die Substanz, aber da hätten noch viel mehr reingekonnt, auf jeden Fall. Für mich aber auch 8 von 10 Punkten. Ich war mega gut unterhalten, ich fand das cool, ich verstehe, warum es so einen Hype um den Film gibt. Und ich finde auch, es muss ja nicht immer alles so schrecklich sein im Horrorfilm. Es kann ja auch mal wirklich einen Horrorfilm light geben. Den kann wirklich jeder gucken, finde ich. Also da muss man, kann jeder schauen, der mal so ein ganz bisschen Bock hat auf so einen Horrorfilm mit Comedy und über den man sich danach trotzdem auch unterhalten kann. Also ich fand das richtig cooles Projekt. Get Out ist seit dieser Woche in den deutschen Kinos und genau, wenn ihr eine Meinung dazu habt, den gesehen habt, und den werden bestimmt viele sehen, dann schreibt uns mal eine Mail an podcast@drpeng.de. Jetzt habe ich aber fast vergessen, dass uns jemand schon seine Meinung geschrieben hat zu Get Out. Und das muss ich natürlich mega löblich erwähnen, dass wir schon Mails kriegen, bevor wir überhaupt über den Film gesprochen haben. Uns hat nämlich Thomas geschrieben. Richtig geile Mail. Erstmal ist die Mail total lang, dann hat er geschrieben, wie er den Film fand, dann hat er gesagt, okay, ich spoilere jetzt, was aber dann geil ist, wenn man den Film schon gesehen hat, dann kann man sich das jetzt nochmal durchlesen, was er nicht so toll fand. Er fand, er guckt nicht so viel Horrorfilme, deswegen hat er ein paar Horroranspielungen verpasst, sagt er, und fand, dass der Film so ein bisschen eine Enttäuschung war, dass das Ende des Films sich nicht so richtig als eine verdiente Belohnung anfühlt. Da können wir jetzt natürlich nicht sagen, was da passiert, aber dass es dann so ein bisschen quasi der Film einfach zu Ende gebracht wird, auf eine Art. Und dass er das Gefühl hatte, dass die witzig gemeinten Segmente bei ihm nicht so richtig gezündet haben. Also auch nicht diese Art von Lachen, das einem dann im Halse stecken bleibt. Ja. Er würde sagt aber, dass
Rassist sein, denke ich.
Dass der Film trotzdem in der Abbildung vieler angesprochener Thematiken wie Alltagsrassismus, Klischees über schwarze US-Amerikaner, Polizeigewalt, Willkür und so weiter halt gerade einfach zu einer guten Zeit kommt und der deswegen verstehen kann, warum der so einen Hype hat und aber auch ein bisschen unlogisch ist. Und da muss ich nochmal sagen, der Film hat schon harte Logiklöcher, ne?
Ja, ja, klar.
Also man hätte auch viel von diesem ganzen Mummenschanz, der da betrieben wird, einfach vermeiden können, indem man einfach jemanden einen Baseballschläger über den Kopf haut und dann wäre der Film eigentlich zu Ende gewesen. Also das ist mir dann so später aufgefallen, aber da will ich auch nicht so kritisch sein. Vielen Dank für die Mail, Thomas, richtig geil. Das finde ich mega gut. Wenn ihr uns einfach schon, bevor wir Filme gucken, schon eure Meinung dazu schreibt, dann können wir das nämlich in den Cast mit einfließen lassen. So, und nach dieser langen Diskussion kommen wir zum nächsten Film und das ist Embrace.
Hey Kevin, schau mal her, mein neues rotes Aufziehauto. Das macht ganz schön was her, oder? Tschüss, du Hässlicher. Du kommst wohl aus dem Heim. Ich fahr nur noch die neuen Embracer. Coole Racing Kids, aufgepasst. Hier kommt die Zukunft und Verstärkung. Embrace, verdammt schnelle Flitzer.
Wow!
Von 0 auf 100 in 2,73 Sekunden. Die Innovation aus Amerika. Elektrisch betriebene Funkflitzer mit der Power von 8000 Volt. Embrace, verdammt schnelle Flitzer. Oh mein Gott, sie sind voll schnell. Embrace, jetzt auch solarbetrieben.
Sonnenpower!
Und für subnautische Abenteuer. Embrace Hydro mit der Power von 8000 Bar.
Hydromatisch!
Embrace Skyfighter.
Sie fliegen davon.
Und jetzt neu. Embrace Nitro mit der Power von Stickstoff.
Ich zünde den Turbo Boost.
Embrace, verdammt schnelle Flitzer. Embrace,
Break.
Embrace,
Break. Break.
Break.
Embrace.
Jockey Preziosi.
Embrace, oder auf Deutsch Embrace, du bist schön, ist eine gecrowdfundete Doku von der Australierin Taryn Brumfitt. Eine Doku über so Schönheitsideale und Body-Shaming. Mitproduziert wurde der Film unter anderem von Nora Tschirner, die selber auch zu Wort kommt in der Doku. Und ja, in Embrace reist Brumfitt so durch die Welt und trifft sich mit verschiedenen Persönlichkeiten, führt Interviews über Schönheitswahn, Körperimage, auch so Selbsthass. Und die Motivation für diesen Film kam mir, als sie eine Umfrage gelesen hatte, in der über 90% aller Frauen angegeben haben, dass sie mit ihrem Körper höchst unzufrieden sind. Und ja, Brumfitt ist selbst eine sehr positive und selbstbewusste Frau. Und trotz oder auch wegen ihres Aussehens, was nun mal nicht eben dem gängigen Ideal so der Mode- und Medienindustrie entspricht, ist auch dreifache Mutter. Und ein Facebook-Post von ihr war auch so ein Auslöser für diese Doku. In dem Post stellt Brumfitt so diese altbekannten Vorher-Nachher-Fotos so auf den Kopf und postet zwei Bilder von sich selber vor und nach ihren Schwangerschaften. Also vorher eben so rank und schlank im Bikini und nachher nackt und etwas molliger. Ja, und dieser Post ist halt viral gegangen. Wie man sagt, irgendwie 100 Millionen Leute oder was haben das gesehen. Und ja, und was dieser Post hier aussagen will, das sagt eben auch dieser Film aus. der wie gesagt aus vielen Interviews und so anekdotischen Vignetten besteht. Genau, und die redet halt so mit Menschen aus der Modewelt, mit Redakteuren, Plus-Size-Models, Schauspielern etc. Was sie uns vermitteln möchte, ist eben so, ja, die Kunst, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen und sich selber ein bisschen mehr zu lieben. Ja, Embrace, habt ihr euch auch wohlgefühlt und diesen Film lieben gelernt?
Ich habe das eine ganz zweigeteilte Meinung zu diesem Film irgendwie, habe ich festgestellt. Weil zum einen meine erste Reaktion, als diese Doku losging, war so, hey, okay, also das ist jetzt eine Doku, wo eine Frau, die einen viralen Facebook-Post gemacht hat, mit anderen Leuten sich unterhält, so, wer zur Hölle ist das, dass ich, also so, keine Ahnung, so, dass ich mir dachte, so, wie wenig Qualifikation eine Doku zu machen kann man eigentlich haben, außer irgendwie, ja, ich habe ein Bild gemacht, was ganz viele Leute geliked haben. Außerdem, ich habe dieses Bild auch nicht gesehen, insofern bezweifle ich, dass das wirklich viral gegangen ist. Nee. Andererseits, so jetzt kommt das große Aber, ist natürlich ein super wichtiges Thema einfach und super abgefuckt und scheiße. Insofern ist jede Aufmerksamkeit, die diesem Thema zukommt, sowieso erstmal positiv zu sehen, würde ich mal sagen, weil es halt echt irgendwie abgefuckt ist, was es da für Statistiken gibt und Umfrage und was weiß ich was und wie unsere Gesellschaft da auf einem Weg ist, dass es immer schlimmer wird, vermutlich. Insofern war es auch wieder ganz gut. Dann geht's allerdings weiter, dass irgendwie die Doku selbst gar nicht mal so interessant ist, weil alle Leute, die sie interviewt, die sind zwar super in dem, was sie machen und machen bestimmt ganz tolle Sachen, haben aber letzten Endes alle nur genau das Gleiche zu sagen. Ja. Und da wäre es irgendwie schöner gewesen. Ich fand die eine, die da interviewt wird, die irgendwie tatsächlich eine Professorin für sonst was ist, die so ein bisschen neurologische Hintergründe und so, warum das alles so ist, erklärt. Das fand ich super interessant so. Aber die anderen haben halt alle, machen tolle Projekte, aber sagen halt, ja, nee, man muss seinen Körper so lieben, wie er ist. So, alle. Und das Ganze halt 1,5 Stunden lang. War ein bisschen schade. Hätte man tiefgründiger gehen können. Auch noch, oder vielleicht mal Leute interviewen, die auch dafür, also Leute konfrontieren, die auch dafür verantwortlich sind, dass sowas so ist. Also mal zu einem Editor von irgendeiner Zeitschrift zu gehen, die eben genau den Scheiß macht, den wir scheiße finden. So, ja, weiß ich nicht.
Ja, ist ein bisschen so die Frage, ne, ob dann heiligt der Zweck die Doku. ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil einerseits es natürlich irgendwie klar ist, dass nicht jeder aussehen muss wie ein Instagram-Model, aber es hat schon irgendwie jeder Bock drauf, so auszusehen, oder? Auf so eine Art, ja, denkt man sich schon oft
Teil
so, eigentlich
Problems
könnte ich... Genau, ja. Aber also das ist eben witzig, weil man natürlich schon, also für mich war es zum Beispiel, irgendwann wurde das angesprochen, dass dick halt nicht ungesund heißt und dünn nicht gesund heißt. Und dann manchmal in dieser Doku dachte ich mir so, was denke ich eigentlich darüber? Und ich glaube, ich denke innerlich schon, dass wenn ich jemanden sehe, der übergewichtig ist, dass der ungesund ist. Das ist völlig in mir drin und ich reflektiere das gar nicht so doll. Und das ist, deswegen ist es schon ganz gut, diese Doku zu machen, glaube ich, und mal darüber zu reden. Und einfach mal, also ich fand am Anfang, fand ich es total nervig, als nur sie geredet hat, dann irgendwelche Szenen nachgestellt sind, wie sie früher Sport betrieben hat und sowas. Also das fand ich echt cringy, wie bei RTL exklusiv oder so. Ja. Dann später, als interessante Personen zu Wort gekommen sind, fand ich es besser. Also dann dachte ich mir so, okay, das sind einfach interessante Schicksale, interessante Frauen, die ein bisschen von ihrer Lebensgeschichte erzählen und jetzt schaffen eben zu sich zu stehen. Zum Beispiel eine, die da ganz schwere Verbrennungen erlitten hat und so weiter. Fand ich cool. Witzig fand ich, dass die Doku total schlecht gemacht war. Also ab und zu mal so eine Hand ins Bild reicht oder dann diesen Effekt zu machen, dass jemand durch die Stadt geht und dann an diesen Gebäuden so Schriftzüge sind, die aber immer so ein bisschen komisch wackeln, als hätte man das nicht so richtig gewusst, wie man das macht. Also da gibt's so ganz viele Fälle, wo man immer so denkt, oder wo so E-Mails abgebildet werden, die jemand so dann so nachgefotoshoppt hat und so. Okay, wurde Kickstarter gemacht und so weiter. Fand ich ein bisschen auch sympathisch, weil ich dachte, okay, das ist einfach nur diese Frau, die hat Bock, diese Message rauszubringen und so weiter. Aber es ist halt unter auch 1000 Tonnen Zuckerguss eigentlich. Ja. Ist vielleicht ein wichtiges Thema, über das man sich Gedanken machen sollte, dass gerade auch Leute sich anschauen sollten, die vielleicht Probleme auch mit ihrem eigenen Körper haben. Aber ist auch halt oberflächlicher.
Ja, klar. Sehr positive Doku, sehr positive Message und ich glaube, das wird auch nicht Punkt der Debatte sein, ob eben diese Aussage, man soll sich selber mehr lieben und mit sich selber zufrieden sein, ob das gut ist oder nicht. Klar ist das gut. Das finden wir, glaube ich, alle. Und wenn es da draußen irgendwie Personen gibt, die diese Doku gucken und daraus dann irgendwie Stärke ziehen oder Selbstvertrauen, ist das super. Hat niemand was gegen. Trotzdem heißt gute Message nicht guter Film. Und da muss ich echt sagen, für mich war das hier eigentlich keine Doku. Ich habe nicht das Gefühl, eine Doku geguckt zu haben. Und einerseits ist das natürlich, weil ich, ja, wir sehen uns ja alle als mehr oder weniger aufgeklärte Menschen, da wird schon das größte aller offenen Joint-Tore eingetreten, oder? Also bei mir zumindest. Also dass halt Schlankheitswahn und Körperkult alles nicht so toll ist und dass jede Frau nicht aussehen muss wie ein Model, das auch nicht tut, dass nicht mal Models aussehen wie Models, sondern dass am Computer nachgearbeitet ist, wer hätte das gedacht, dass uns die Modeindustrie halt irgendwie ein verkehrtes Schönheitsideal aufdrückt, dass das gefährlich ist für junge Frauen, die das nacheifern, weil sie nicht gebodyshamed werden wollen, dass Bodyshaming schlecht ist. So, zack. Eigentlich alles bekannt, zumindest für mich, denke ich so. Das Ding ist, das ist halt alles. Also der Film bleibt halt in seiner eigenen Blase der Selbstbestätigung, dass das halt alles schlecht ist und aber nicht sein sollte, bietet aber keine, ja, tiefgründige Auseinandersetzung damit an. Oder vielleicht mal einen Lösungsansatz. Und das hat mich halt gestört. Also das wurde halt, ja, es bleibt halt immer auf dieser ganz, ganz oberflächlichen, oberen Ebene und an sich, ja, für mich dann doch leider ein bisschen verschwendete Zeit, muss ich sagen.
Ich glaube aber, dass es bei diesem Film ja weniger darum, also der Film ist, glaube ich, mehr für die Leute, die darunter leiden. So, Ich glaube, das ist halt schon eher so eine Motivation, so eine, wie sagt man sowas? Das ist einfach eher eine, wie so ein Coaching-Seminar. Es soll erst eine Motivationsgeschichte sein. Du bist nicht allein mit der Scheiße. Man kann damit lernen, umzugehen. Da gibt's Möglichkeiten. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, so kann, also ich verstehe da alle Punkte total, die du da auch vorbringst, aber ich glaube, So muss man den eher sehen und insofern ist es, könnte man natürlich sagen, ja, ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit könnte man sich wünschen. Definitiv wünsche ich mir auch immer. Aber vielleicht ist der Film erstmal noch woanders. So viel, also der ist eben auch more basic in dem, was er will, sozusagen. Einfach mehr zu sagen, wir sind hier draußen und du bist da nicht alleine und das ist es erstmal, sozusagen.
Vielleicht. Ja, kann man, denke ich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass wir da nicht unbedingt die Zielgruppe schlechthin jetzt sind, so dass, ich sag mal, Studentenvolk oder so, wenn man sich damit schon mal halbwegs befasst hat, dann lernt man hier nicht allzu viel Neues. Aber ja, eben, es ist halt wahrscheinlich trotzdem gut, dass es diesen Film gibt. Ist halt ein Film für dicke Leute, ne? Das ich halt so, wie es ist. Ja,
kann ich mich als Dünner nicht mit identifizieren. Ja, aber es ist auch mal in dem Film, in dem die ganze Zeit Frauen reden, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, weiß ich nicht, von einem Film von einer Frau.
Obwohl der eine Fotograf war auch ein Mann, aber sonst,
stimmt,
ja.
Und nee, diese, stimmt, und, aber. Und ihr Mann und da einfach
mal ist aber auch kein männlicher Beruf.
Und es sind auch Sachen, weiß ich nicht, also das sind nicht alles Themen, die man so hart auf dem Schirm hat. Ich finde, da kann man auch ein bisschen sehr, also der Film ist halt so kitschig irgendwie und deswegen hat man auch nicht so Bock drauf, glaube ich, einfach den zu gucken oder jetzt mega gut zu finden. Aber ich finde Themen wie zum Beispiel die verschiedenen Formen der Vagina und sonst was, die es gibt, wo dann Fotos gezeigt werden und sagen, dass Frauen damit Probleme haben und sowas, finde ich eigentlich alles cool, das mal zu machen. Und man hätte es halt noch viel besser machen können. Man hätte sich fragen können, wo kommt das Körperbild her? Also das, was du sagst, mal eine größere politische Auseinandersetzung damit zu machen. Oft hat man auch gar nicht so gepeilt, was das für Menschen sind, die da interviewt werden, weil dann gar nicht eingeblendet wurde, was sie machen eigentlich oder so. Ah, sie sitzt vor Büchern, sie wird eine Wissenschaftlerin sein wahrscheinlich. SPSS auf einem Buch. Und okay, warum ist Nora Tschirner drin? Ach ja, die hat ja den Film so mitfinanziert und dann redet sie ein bisschen über ihre Rolle in der Öffentlichkeit. Ist alles ein bisschen halbgar. Ich weiß nicht ganz, der kam ja nur an einem Tag in Deutschland raus. Jetzt am Donnerstag. Das wurde ja so ein bisschen verkauft von, ja, nur dieses, es ist ein Event, da müssen alle reingehen. Wahrscheinlich kein weiteres Release bekommen, oder? Oder wie ist das? Wisst ihr da mehr?
Keine Ahnung.
Nee, weiß ich auch nicht mehr, aber ich denke mal, daran wird's liegen, ja.
Also ich denke, Karl Lagerfeld wird da seine Finger im Spiel gehabt haben. Und
das denke ich auch, ja. Ja, also aber insofern ist es ja auch gut, dass wir drüber reden, deswegen hatte ich das ja auch vorgeschlagen, weil ich gesehen habe, dass der auch kein Wide Release halt hat in irgendeiner Form, also auf jeden Fall in Deutschland nicht und nur an einem Tag zu sehen ist, was halt dann auch irgendwie lächerlich ist. Also wir können natürlich sagen, dass es halt, wir können den Film berechtigt kritisieren für das, was er als Film ist, auf jeden Fall, aber dann kann man ja auch wieder sehen, wie wichtig es dann doch ist, so einen Film zu machen. Und dann macht man den, da kommt der sogar nur an einem scheiß Tag raus. Also das ist halt, also da gibt's ja schon noch was zu tun. Also offensichtlich.
Und wir müssen auch nicht immer über jeden Film, über den wir reden, immer nur über die Frage sprechen, ob das ein guter Film ist.
Absolut
oder nicht.
Also nein.
Das habe ich mir, denke ich mir.
Und ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das so ein Film ist. Ich habe auch absolut damit gerechnet, dass der so ist, wie ihr ihn beschreibt, weil das war aus dem Trailer schon so zu entnehmen. Aber da geht es um das Politikum, finde ich. Da ist es mir fast egal, ehrlich gesagt.
Die Frage ist halt auch, wie das Politikum verpackt wird, ne? Also
in dem Fall ist es ja trotzdem besser, wenn der Film mehr Informationen liefert und mehr aufklärt.
Aber wir wissen natürlich auch, wie das Information ist in solchen Filmen, weil die, die das wissen, die sagen sich, das ist so Preaching to the Choir und die anderen gucken es nicht. So,
also, ja.
Ja, und du hast halt das Ding, was halt ein großes Thema ist zurzeit, wo Leute ja wirklich auch ganz unterschiedlich zustimmen, ist halt eben der Pop-Feminismus. Also wie Billo, also kannst du denn drauf sein und dann auch sagen, dass du auch noch Feministin bist? Also auch jemand, weiß ich nicht, der ewig lang Laufsteg, oder Ivanka Trump oder Laufstegmodel war und ewig, keine Ahnung. Also wenn Claudia Schiffer oder dann irgendwer dann kommt und sagt, ich bin übrigens auch Feminismus, obwohl ich dafür verantwortlich bin, dass es dieses Bild von Frauen auch gibt, aber auch andererseits ja auch in so einer Maschinerie drin war. Keine Ahnung, ist immer so ein bisschen die Frage, ob Beyoncé als Multimilliardärin sonderlich feministisch ist, weil sie es nicht machen müsste eigentlich, so zu sein, oder ob es sich nicht auch verdammt gut verkauft, einfach diese Art Sichtweise so. Das ist, glaube ich, ein Thema so, da kann sich zurzeit, also gerade im Feminismus kann man, glaube ich, sehr schnell sich so sehr selbstpolitisch abfeiern, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat. Aber sie hat ja jetzt einen Film gemacht.
Aber der Film wollte ja, glaube ich, wahrscheinlich so politisch auch gar nicht sein. Oder?
Ich glaube auch, das ist ein bisschen naiver.
Ging's da wirklich mehr um, ging's da mehr um die Individualschicksale sozusagen und den Umgang damit und einfach ein Erfahrungsaustausch, glaube ich, sollte da eher stattfinden als jetzt das größere Ganze sozusagen. Ne? Und das kann man ja auf jeden Fall kritisieren.
Ja klar, es ist natürlich einfach.
Der du ihn empfohlen hast, ihn dann jetzt auch an, Max?
Ich gucke mir den schon nochmal an, ja, auf jeden Fall.
Ja, weil eine nackte Frau auf dem Cover ist, oder warum?
Ja. Nee, nicht. Soll ich ihn nicht gucken?
Jetzt. Doch, guck ihn mal ruhig an, würde mich mal interessieren.
Doch, nein, natürlich gucke ich mir den noch an, nein. Weil ich finde, das ist einfach eine gute Sache. So, ich finde, das ist einfach total wichtig. Also, weißt du, es ist ja, ich verstehe ja auch die Problematik, weil wir sagen jetzt, das ist ein Film für Dicke. Natürlich ist es auch interessant, eine Doku zu gucken über Depressive oder Alkoholiker, die halt darüber erzählen, wie schwierig das halt alles ist und bla 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 und wie sie damit umgegangen sind. Aber trotzdem ist es gut, dass es gemacht wird.
Ja.
So.
Ist aber kein Film über Dicke. Also das kann ich nur mal sagen.
Ja, das war eben
nur ein Witz.
Ich meine trotzdem, es kommen ja viele verschiedene Frauen zu Wort und viele verschiedene Arten, mit seinem Körper umzugehen. Nicht nur eine Sache. Auch Leute, die schlank sind und gut aussehen, sagen, dass sie sich damit scheiße fühlen und sowas. Aber ich glaube, es ist wirklich ein großes Thema, denn auch, weiß ich, wenn man seine Freundeskreise guckt oder Leute, die man kennt und sowas, es ist einfach so, dass es Schönheitsideale gibt und man nach denen strebt. So.
Und es ist ja auch wichtig, dass
Oder selbstsicher dann auch zu machen. Also zum Beispiel, ich möchte auch gerne gesund sein zum Beispiel und sportlich werden. Und da ist ja auch nichts verkehrt dran. Also umgekehrt gilt das nicht unbedingt. Das sagt sie aber auch, genau.
Ja, und die Motivation muss ja da auch, die ist ja die Frage so. Ne? Mache ich das, weil ich sage, ich finde das irgendwie gut und es gibt mir ein gutes Gefühl irgendwie, weil ich mich fit fühle oder weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst nichts wert bin. So, ne? Das ist ja ein wichtiger Faktor. Und wie es ja aber auch so ist, ich meine, wenn es nach mir geht, brauchen wir auch keine Filme mehr über oder sozusagen Rassismusaufklärung betreiben. Aber nur weil ich checke, dass das halt scheiße ist, gewisse Konzepte halt für den Arsch sind, heißt es nicht, dass es nicht noch gemacht werden muss, weißt du? Also weil es bringt nichts, wenn wir uns da zurücklehnen und halt sagen, ja, wir wissen das ja alles schon. Insofern ist es immer gut, wenn da Leute bei sind und was machen. Ne? Irgendwer muss ja auch demonstrieren gehen etc. Also
Niemand von uns behauptet, dass es jetzt nicht gut gewesen wäre, diesen Film zu machen. Also das ist ja...
Nein, aber ich...
Uns wieder die offenen Türen ein.
Aber es fiel ja auch das Argument, ich weiß das ja alles schon.
Ja. Ich würde da auch sagen, da kommt es aber auch tatsächlich drauf an, auch aufs Handeln, ne? Also man denkt auch, dass man viele Dinge weiß und sehr progressiv ist in seinen Gedanken, aber es kommt dann, glaube ich, drauf an, wie verhalte ich mich gegenüber bestimmten Menschen im richtigen Leben. Und wenn es drauf ankommt, handle ich dann ethisch korrekt oder nicht? Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Zeichen. Aber das macht eine philosophische Debatte auf, ob der gute Wille das Wichtige ist oder das Outcome. Darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Geld ist wichtig.
Haben wir irgendwann mal gesagt, dass wir Dokus nicht mehr bewerten? Ich weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Wenn ich es machen muss, würde ich 6 von 10 geben. Finde ich ganz cool. 6,5 vielleicht. Cooles Thema. Doku ein bisschen durchschnittlicher.
Ja, irgendwie... habe ich nicht so richtig gerade den Einstiegspunkt mehr gefunden oder Diskussion, fand es aber sehr interessant zuzuhören und ja klar, und da muss ich auch nochmal sagen, das wollte natürlich dem Film auch niemand absprechen, dass es gut ist, dass es ihn gibt, auch ich nicht. Trotzdem hat er eben so ein bisschen den Anstrich von so einem Buzzfeed-Artikel als Film, irgendwie so, ja, 13 Frauen, die uns beweisen, dass wir uns alle mehr lieben sollten, Nummer 7 zieht dir die Socken aus und Nummer 7 ist dann halt eine Frau mit Bart, die sich trotzdem hübsch fühlt. So weit nochmal. Naja, so ist es doch, aber nein, das ist doch jetzt überhaupt nicht... da will ich jetzt niemandem mit auf den Schlips treten, nein. Aber so gibt sich dieser Film und das ist eben auch ein Fakt. Und da ist natürlich die Frage, ob das wichtig ist, über diesen Aspekt des Films überhaupt zu reden. Die Machart nämlich, wenn die Aussage eh schon wichtig ist. Da haben wir jetzt uns ja schon ein bisschen drüber ausgelassen. Wenn wir Punkte geben, würde ich 5 von 10 geben.
Wenn wir Punkte geben würden, das scheint ja on vogue zu sein, gerade einfach vorher zu sagen, bevor man dann die Punkte gibt.
Wenn ich kein Rassist wäre, dennoch.
Dann würde ich fürs Thema 10 von 10, für die Machart 4 von 10 geben. Das macht dann, Moment mal, 7 von 10.
Alles klar. Embrace ist nicht in den deutschen Kinos, gab es nur an einem Tag zu sehen. Ein paar Kinos läuft
der
tatsächlich.
Wer will das auch sehen, ey? Ohne Scheiß.
Läuft der tatsächlich noch? Und ich tippe mal, irgendein Streaming-Sender wird sich den schon kaufen. Das wird doch viel geklickt, oder nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht
bei Netflix landen,
ja,
oder so.
Dass der nicht in irgendwie 3 Wochen auf Netflix ist. Und dann kommen wir zum letzten Thema, und das ist die Serie The Handmaiden.
Na, okay, die Serie heißt The Handmaid's Tale eigentlich.
Aber stimmt, was war denn The Handmaiden?
Der koreanische Film mit. Naja, gut.
Entschuldigung, ja. Sagen Sie mal, haben Sie The Handmaid's Tale gelesen?
Nee.
Das ist ja so ein Klassiker gelesen. Eigentlich. Die in der Highschool in den Vereinigten Staaten lesen die das ja, ne? Nee. In Amiland. Das kennt ja jeder.
Hab ich nicht gelesen, nee.
Und ich hab das jetzt als Film zuerst gesehen. Und ich dachte, haben Sie nicht
gelesen? Auf jeden Fall ist The Handmaid's Tale eine Fernsehserie, basierend auf dem Novel of the Same Name, ne? Das Buch mit dem gleichen Namen, gibt's ja oft, von Margaret Atwood. Er hat das 1985 geschrieben, The Handmaid's Tale. Worum geht's? Amerika ist nach einem Bürgerkrieg jetzt von einem totalitären, auf christlichen Werten basierten Regime in der Republic of Gilead. Die sind an der Macht, und das ist sehr religiös orientiert Militärdiktatur im Großen und Ganzen. Und Frauen haben keine Rechte mehr. Und es ist alles so ein bisschen so, wie die sich denken, wie es im Alten Testament wohl zugegangen wäre. Das Problem ist, durch zunehmende Umweltverschmutzung sind 99% der Frauen unfruchtbar mittlerweile. Das ist natürlich ein Problem, denn ohne Kinder, die Kinder sind unsere Zukunft, das wissen wir alle. Ohne Kinder
an die Macht.
Ohne Kinder keine Zukunft. Und so gibt es jetzt eine Sache, dass wenn jemand kriminell geworden ist als Frau oder gegen die Gender Crimes verstoßen hat und aber fruchtbar ist, dann kommen die in so eine neue Schule, Schulung, Gehirnwäsche-Programm rein, wo sie als Handmaidens ausgebildet werden. Handmaidens werden dann zugeteilt für die hohen Tiere der Regierung, die eine normale Frau haben, oder was heißt eine normale Frau, eine Frau haben, die unfruchtbar ist, und die kriegen dann eine Handmaiden, die haben dann in so einer komischen Zeremonie zu dritt Sex, und die Handmaiden muss für die Führungspersönlichkeiten da Kinder kriegen. So. So viel zum Framework. Wir verfolgen Offred, gespielt von Elizabeth Moss, die eben Offred heißt, weil der Commander, dem sie zugeteilt wurde, Fred heißt. Und sie ihren richtigen Namen, den erfahren wir dann auch noch, den sie vorher hatte, ablegen musste. Und sie wohnt also da bei ihm und hat da in diesem Haus mit ihm ab und zu diesen ekligen Dreier-Vergewaltigungssex, der ganz widerlich ist. Und das Ding ist so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen auch so Stasi-Methoden da. Man weiß nie, wer ist eventuell ein sogenanntes Ei, und versucht nur rauszufinden, wer gegen die Regierung ist. Und so befinden wir uns mittendrin in dieser dystopischen Horrorvorstellung von Margaret Atwood. Ist auch von Hulu bestellt worden. Am 26. April sind die ersten 3 Folgen rausgekommen. Die erste Staffel hat 5 Folgen, glaube ich. Nee, oder 5 sind jetzt draußen, und es wird auch eine 2. Staffel geben. Wie fandet ihr The Handmaid's Tale? Nur was für Frauen?
Ich hatte richtig Bock drauf. Ich hatte immer das Buch auch immer schon auf dem Schirm, wollte das mal lesen. Du hast es mir, glaube ich, auch mal empfohlen. Ich dachte, das geht bestimmt in so eine Richtung auch so von Never Let Me Go, so ein bisschen emotional persönliche dystopische Sci-Fi. Hab leider heute verpennt, sonst hätte ich noch ein paar mehr Folgen geguckt, aber ich habe nur die erste gesehen und kann da mal den alten Pencast-Opa von früher geben. Das hat mich gar nicht gekriegt. Ich fand das Color Grading irgendwie zum Kotzen, alles total grün. Ich fand, das sah billig aus, zu klein. Ich habe diese dystopische Welt nicht abgekauft. Ich fand die das Einzige, ich fand ganz cool diese Sprüche, die sie under his eye und sowas, aber ich fand es ein bisschen übertrieben und ich fand auch die Dialoge gestelzt und zu flapsig dafür, dass die in so einer Welt leben, in der man die Augen rausgerissen bekommt, wenn man einen falschen Schritt macht. Hab aber von Malte gehört, dass die Serie noch mega geil wird und werde deswegen weiter schauen, aber viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber da habe ich jetzt zufällig was Negatives sozusagen zu dieser Serie, die ganz toll ja sein soll.
Ich fand sie auch ganz toll, muss ich sagen. Also mich hat sie vor allem total in den Bann gezogen. Ich habe auch alle 5 Folgen schon gesehen, die bis jetzt draußen sind. Was ich gut finde an der Serie, die schafft ganz gut diese Balance, dass sie dir genug Informationen anbietet, dass du immer so ungefähr weißt, was gerade abgeht, aber trotzdem weißt du so wenig, dass du konstant mehr wissen willst. Also so ging es mir zumindest halt über die Charaktere, vor allem aber auch über dieses System, über diese Dystopie. So, wie ist das eigentlich entstanden? Was wollen eigentlich diese Herrscher, diese Herrschaftsklasse? Was genau ist irgendwie ja die Philosophie, nach der sie handeln? Wie konnte das jemals passieren? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig reinzukommen, glaube ich, war es für mich auch, weil es nicht unbedingt die Handlung ist, die die Serie vorantreibt. Das kann ich jetzt nach 5 Folgen sagen. Die Handlung ist sehr, sehr schleppend, wird sehr langsam vorangetrieben, sondern es ist mehr so das Setting und die Idee quasi, die Suche nach dem Warum. Das hat mich richtig gekriegt und da kam für mich dann auch die Faszination her.
Ja. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich habe das Buch allerdings auch, ich glaube, schon 2-mal sogar gelesen, weil es wirklich ein wunderbares Buch ist. An dieser Stelle nochmal eine fette Empfehlung dafür. Und deswegen hatte ich sowieso schon genug Hintergrundwissen über dieses Land oder diese Republik und was da los ist. Und es ist im Buch auch so. Also, dass es quasi so ein bisschen ihre Tagebucheinträge eigentlich sind, die man da liest und es ganz viel über Stimmung geht und so viel Handlung gar nicht unbedingt immer passiert, sondern halt es geht ganz viel darüber, ja, eben wirklich so, wie ist es in dieser Gesellschaft und wie ist es für die Leute und wie verhalten sich die Leute und vor allen Dingen geht es auch ganz viel, was in der Serie auch darum geht, geht es eben wirklich ganz viel darum, wie diese Kontrolle durch alle funktioniert. Dadurch, dass halt jeder denkt, dass jeder andere halt ein Spitzel sein könnte, was das für ein abartig gut funktionierendes Netz an Angst und dadurch Unterdrückung
wie in der DDR.
Wie in der, naja, genau.
Ja, ist
und,
so.
So ist es. Und das ist, finde ich, in der Serie sehr gut auch, kommt auch rüber. Ich finde, Elizabeth Moss macht ihre Sache auch gut und dann visuell. Das ist mit den Farben ganz witzig, weil die Farben alle halt was bedeuten quasi. Also, dass es gibt halt unterschiedliche Frauenklassen quasi und die haben dann halt blau oder rot oder grün oder bunt an, je nachdem, was sie so machen. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus manchmal. Aber ja, ich habe richtig Bock. Ich habe jetzt auch nur geschafft, die erste Folge zu gucken, aber ich werde wahrscheinlich nachher, wenn Fusi vorbei ist, da nochmal reingucken und habe da mega Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Es ist gut, dass du das ansprichst, so auch mit der DDR und der Überwachung. Es ist so, also es ist nie so, dass man denkt so, oh Gott, wenn wir nicht aufpassen, leben wir auch bald in dieser Dystopie. Dafür ist es zu verrückt und auch zu abgehoben. Aber es gibt eben doch immer so kleine, so Grundideen und Ansätze, die natürlich auch bei uns in der Realität präsent sind oder es zumindest mal waren. Also aber dieses übertriebene Patriarchat, Sklavenhaltung ist hier drin, Klassengesellschaft und vor allem auch, was ich eigentlich am coolsten finde, dieses sehr amerikanische Denken irgendwie, dass du nur was wert bist, wenn du etwas von Wert produzierst. Ja. Das ist für mich richtig geil abgebildet, eben im Charakter von Offred, von Elizabeth Moss oder auch generell von eigentlich allen Handmaidens, weil die werden ja konstant misshandelt, unterdrückt, irgendwie gegängelt, bis sie schwanger sind oder halt schwanger sein könnten. Denn sobald die Möglichkeit besteht, dass sie eben ein Kind in sich tragen, werden sie von ihren Herrschern so richtig umgarnt und so wie artig behandelt und kriegen besseres Essen und werden so richtig zugezuckert irgendwie. Und dann natürlich, aber sobald dann das Kind da ist oder sich rausstellt, so ups, ich war doch nicht schwanger, werden sie halt sofort wieder zur Seite geworfen und sind wieder wertlos. Und das ist halt, also das ist eine super coole, auch potente Aussage, finde ich. Und ich bin auch, muss ich sagen, Christian, ich bin da eigentlich über die Stimmung doch gut reingekommen. Ich fand auch nicht, dass es billig aussah eigentlich, sondern eigentlich fand ich das ziemlich wertig gemacht und vor allem auch schauspielerisch echt cool.
Ja, für mich war es so ein bisschen wie Hunger Games, die Serie. Also tatsächlich eigentlich kein Interesse und ich glaube, ich werde das Buch eher lesen. Als mir das war, ja, also ich bin, gut, wenn ihr das so geil findet, dann muss ja irgendwas dran sein. Wenn ich jetzt höre, die Story ist sehr schleppend und nur die Atmosphäre, die mich halt in die erste Folge auch schon nicht reingezogen hat, die ist so krass oder diese Dystopie ist so heftig, dich auch irgendwie. Also würdest du sagen, man kommt dann auch da noch besser rein oder wenn das einem am Anfang schon nicht catcht, dann brauchen wir uns auch nicht weiter schauen?
Es könnte gut sein, dass du die dann vielleicht einfach aussetzen solltest, wenn du jetzt nach der ersten Folge quasi überhaupt keine Beziehung dazu hast, denn du wirst da nicht so richtig krass angefüttert, dass du denkst, oh krass, jetzt muss ich aber doch noch weiter gucken. Also zumindest nicht auf einer Story-Ebene. Und vor allem, was dich da vielleicht auch abschrecken könnte, ist, dass es wirklich sehr viele Flashbacks gibt. Eigentlich in jeder Folge ist, würde ich sagen, ein Drittel ungefähr Flashbacks aus eben dem alten Leben von Offred. Und da lernt man sie halt besser kennen. Man lernt ja, auch besser kennen sie ganze, ja, genau. Aber halt eben nicht nur. Die Flashbacks sind nicht nur da, um sie besser kennenzulernen, sondern sie erklären eben auch, wie eben das System, was vorher herrschte, kaputt gegangen ist, wie es dazu gekommen ist. Ist aber immer so eine Sache. Es kann wirklich sehr nervig sein. In der Serie, finde ich, hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Aber klar, ist natürlich Geschmackssache. Würde ich dir sogar dann fast empfehlen, das vielleicht eher nicht weiter zu gucken, sondern das Buch zu lesen.
Hast du das Buch gelesen, Malte?
Nee, aber werde ich tatsächlich jetzt auch tun.
Ja, nee, das Buch ist richtig fett.
Wisst ihr, was ihr mal lesen müsst? Die Bibel.
Habe ich auch gelesen, tatsächlich.
Stimmt. Können wir mal noch Duty drüber machen? Du erzählst uns was. Was in der Bibel steht. Der
kann ich euch auch viel erzählen.
Was die Bibel schon wusste. The Handmaid's Tale ist auf Hulu zu bewundern oder irgendwo anders im Internet. Was ist eure Meinung zur Serie? Schreibt ihr uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde.
Wusstet ihr noch ganz kurz? Es spielt ja Joseph Fiennes mit, der Bruder von Ralph Fiennes, ne? Ja. Und ich sehe hier nur gerade auf Wikipedia, dass sein voller Name Joseph Alberic Twisleton Wykeham Fiennes ist.
Krass, warum wird das seit Jahren unterschlagen?
Das weiß ich nicht. Vor allen Dingen ist jetzt, als wenn ich hier noch live erfahren, wie Ralph Fiennes. Heißt nämlich Ralph Nathaniel Twisleton Wykeham Fiennes.
Mein Sohn wird Stefan Wycliffe Jean heißen.
Ja, meiner Pierre Nkurunziza Eichler. Und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getobt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe Demon's Souls durchgespielt, ist ja das erste Spiel der Souls-Reihe, die natürlich besteht aus Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne und Dark Souls 3. Andere Spiele im ähnlichen Genre, die aber nicht in der gleichen Reihe sind, sind natürlich Nioh, The Surge und Lords of the Fallen, die ich noch nicht gespielt habe. Demon's Souls, der erste Teil, ich habe mir Max PS3 dafür ausgeliehen, die du hattest.
Ach, du hast sie, oder was?
Das war ein großer Traum von mir, das jemals spielen zu können, quasi diesen ersten Teil dieser knallharten Rollenspielreihe. Und das Geile an dem Spiel ist, und das ist, glaube ich, bei Demon's Souls noch stärker so als bei allen anderen, ist, dass dir das Spiel am Anfang, wenn du nicht weißt, wie genau das funktioniert, den krassen Mittelfinger zeigt und dir in jeder Gegend sagt, hier sollst du eigentlich jetzt nicht sein. Denn wenn du hier langläufst, wirst du vergiftet oder hier sind irgendwelche Feuermonster, die viel zu stark für dich sind oder hier fliegt ein Drache immer über diese Brücke, der Feuerspeit und so, und dass du quasi immer denken musst, doch, ich glaube, ich kann da ran. Also ich glaube, ich kann da lang. Wenn der Drache gerade weg ist, kann ich, glaube ich, hier lang rennen und dann bin ich da hin und dann mal gucken, was da ist. Und das ist, hat die Serie ja so ein bisschen auch berühmt gemacht. Das ist ganz cool. Der Rest ist sehr schäbig eigentlich, ist mir jetzt aufgefallen. Also vom Boss-Design und sowas alles nicht so toll, wie ich dachte. Ich hatte gehört, dass das vielleicht sogar der beste Teil der Reihe ist. Kann ich nicht bestätigen. Dann habe ich Personal Shopper gesehen. Das ist ein Film von Olivier
Assayas. Ah, den wollte ich auch gucken.
Dessen Filme schlüpfen bei uns immer so ein bisschen durch. Auch schon der fantastische Die Wolken von Silmaria, der für mich auch Film des Jahresqualitäten, glaube ich, vorletztes Jahr gehabt hätte. Die kommen halt immer so doof raus. Also der eine kam auf jeden Fall so Ende Dezember oder so raus, dass natürlich immer eine doofe Zeit ist.
Aber haben wir Die Wolken von Silmaria nicht alle gesehen? Also ich habe den auch gesehen.
Aber haben wir nicht drüber gesprochen, auf jeden Fall. Fand ich super. Ist sein Nachfolgefilm und auch spielt wieder Kristen Stewart mit. Es ist ein Geisterfilm, in dem sie in Paris. Sie ist ein Personal Shopper, also sie kauft ein für so einen Promi.
Personal.
Immer und ist dann immer in deren Wohnung auch und so und ist aber in Paris noch länger, weil ihr Bruder gestorben ist und sie sich vorher gesagt haben, wenn ich tot bin, gebe ich dir ein Signal aus dem Jenseits. Und sie hat so die gleiche Heart Condition, die er auch hatte, und deswegen will sie jetzt auf dieses Signal warten und sieht dann auch so Geister und so. Und hier Lars Eidinger spielt da auch mit.
Der
mit
ist so geil.
Große Rolle. Lars Eidinger. Der Film ist mittelmäßig. Kristen Stewart ist richtig, richtig gut in der Rolle, hat so krasse Ticks, wirkt so getrieben, wirkt ja aber auch in so Interviews immer so, als hätte sie gerade drei Nasen Koks gezogen, also vielleicht ist es einfach mittlerweile so, aber sie macht es richtig cool. Der Film ist aber ein bisschen esoterisch und übersinnlich und hat dieses typische Arthouse-Problem, dass man da, glaube ich, viel rein interpretieren kann, aber man auch ein bisschen unterstellt, dass der Regisseur selber nicht so ganz wusste, was da jetzt am Ende genau eigentlich Sache sein soll. Also Kann man sich angucken, ist sehr ruhig, aber ist jetzt nicht das Allerbeste. Und dann natürlich heute Abend, mein drittes Highlight ist Eurovision Song Contest. Malte kommt vorbei und wir machen hier eine große Party und ich habe richtig Bock.
Ja, das ist tatsächlich auch mein Highlight, liegt, obwohl es noch in der Zukunft liegt. Das kann nur sehr lustig werden. Ich habe ja seit mindestens 5 Jahren oder 6 diesen Eurovision Song Contest nicht mehr gesehen, habe aber gute Erinnerungen von früher, wenn man sich das in der Gruppe anguckt, da so ein bisschen mit kritischer Distanz da über alles lacht, was da passiert und nebenbei ein paar Bierchen trinkt oder ein paar Shots. Wird geil, wird ein guter Abend.
Klingt ja wie die Hölle.
Für Hotte und mich ist das nichts, weil Hotte und ich natürlich als Einzige wissen, dass man etwas, was in der Zukunft liegt, nicht feiern kann.
Das ist richtig.
Das ist klar. Horst, möchtest du mit deinem Highlight anfangen? Hast du eins?
Ich war tatsächlich, ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, aber ich war seit gefühlt 3 Jahren mal wieder auf einem Konzert hier in Freiburg. Ich kenne da ein paar Leute, die in dieser Band spielen. Sie heißt Am Limbus und die haben so ein Konzept als so eine Prog-Rock-Band.
Ist der Besen von Harry Potter, glaube ich.
Wow. Genau, ja. Und so eine Prog-Rock-Band, die haben so ein Konzeptalbum gemacht, wo quasi ein Film, also die haben die Lieder geschrieben und dann Leuten, die Filme machen, gesagt, sie sollen dazu einen Kurzfilm quasi machen und dann kann man, wenn das Konzert besteht dann quasi daraus, dass sich alle diesen Film angucken und dazu live die Band spielt. Es ist ein bisschen komisch, weil man so im Konzert steht und nicht so ganz weiß, so gucke ich jetzt die Band an oder den Film oder so, also man ist so ein bisschen überfordert mit dieser Art von Performance so, aber ich fand es auf jeden Fall ganz cool und die Mucke war auch relativ fett, fand ich gut. Und es war, ja, habe halt festgestellt, so, ich war irgendwie ewig nicht mehr auf dem Konzert. Ist ja eine gute Sache. Sollte man öfter mal machen, wahrscheinlich.
Ja. Mein Highlight ist, Psych-Alarm.
So Joghurt.
Auch was, das in der Zukunft liegt. Ein Album, das nächste Woche droppt, von der Band, der englischen Band Malevolence, eine Band, die einen albernen Namen hat, aber richtig fette Mucke macht, der aufgehende Stern am Himmel, Musik der härteren Gangart. Und die Jungs sind richtig gut, die mischen irgendwie Pantera und Hatebreed mit so einer komischen Assi-Attitüde und irgendwie macht das richtig viel Spaß, das zu hören. Einfach freue ich mich wahnsinnig drauf, mal wieder für mich ein Grund, so eine Ballermucke zu hören, sonst bin ich da eher nur noch unterwältigt seit geraumer Zeit. Und ansonsten gucke ich nach wie vor, was kein Highlight ist, aber eine Information wert. Ich habe jetzt wirklich Bosch durchgeguckt, fast. Mir fehlt nur noch eine Folge. Das ist so, wenn man jetzt irgendwie im Arbeitsleben ist.
Aufstieg und Fall eines Waschmaschinen-Imperiums.
Ja, das ist richtig. Ja, über 3 Staffeln. Im Moment sind sie gerade bei der Bohrmaschine. Bald haben sie fertig, eine Folge noch, dann haben sie es. Meine Fresse, ey, wie doll kann man eine Serie verhauen? Ich merke aber auch, je mehr man Vollzeit arbeitet, desto weniger Willenskraft hat man und lässt sich so berieseln und zieht sich das dann abends auch so rein, weil man einfach so gemäß des Songs von Audioslave, Doesn't Remind Me of Anything, ist offen, einfach sich berieseln zu lassen, weil einem einfach alles scheißegal ist. So. Und dann zieht man sich das rein. Und ich sehe diese Serie einfach dann noch mittlerweile gerne zu, einfach als, ich will einfach rausfinden, so, was ist das, was sie falsch machen? So, das kann ja auch Spaß machen. Und das ist insofern ganz interessant, weil das so viele Momente sind, wo man sich so denkt, cool, wenn ihr das mal mehr pushen würdet, wenn ihr den Dialog jetzt nicht nochmal so geschrieben hättet, weil manchmal, die Serie hat immer wieder kleine Momente und sie schaffen es wirklich grandios, die immer wieder zu zerstören. Das ist wirklich herrlich. So, macht einer mal einen guten Spruch und der wird aber sofort gekontert von irgendeiner Line, die so blöde ist und so unnötig. Das ist krass. Also ich kann die Serie auf gar keinen Fall irgendjemandem empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist halt auch so, wenn die Bösewichte sind doch alles, weißt du, die Bösewichte sind so Psychopathen, der wohnt dann bei seiner Mutter und ist so dieser Klischee schweigender Lämmer-Freak und bla. Also das ist alles so aus der Dose. Das ist schon wirklich richtig armselig, muss man mal wirklich sagen. Also da kann man fast Mitleid entwickeln. Aber ich berichte dann ab nach der 4. Staffel nochmal, wenn die rauskommt nächstes Jahr. Da bleibe ich jetzt am Ball. Also das ist so, das tut mir nichts Böses.
Ja. Schön. Finde ich gut. Wir bleiben auch am Ball. Nächste Woche gibt's wieder Pencast und zwar den 152. Da reden wir auf jeden Fall über den DVD-Release von Die Mitte der Welt. Also eher über den Film, aber der kommt jetzt auf DVD raus. Und da bin ich mal sehr gespannt. Die neue deutsche Gangster-Serie 4 Blocks. Die so im Arabermilieu in Neukölln spielt, Friedrich Laus auch mit am Start, die auch richtig geil sein soll. Ob wir noch ein drittes Thema machen
müssen. Aber beide gewohnt, Christian, ne? Können wir ja auch mal noch was zu sagen.
Da können wir richtig viel zu sagen.
In Neukölln gewohnt.
Du bist da, naja.
Hey, get out!
Ihr findet uns natürlich weiter auf Facebook, facebook.com/derPencast. Da bleibt ihr immer am Laufenden, was Pencast und auf Duties angeht. Außerdem könnt ihr uns schreiben oder antweeten auf Twitter @derPencast oder eine Mail podcast@drpeng.de Und auf patreon.com/derpenkers könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Tschüss. Meine Telefonnummer ist 0176.